Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Über 100 Tote und Tausende Vertriebene, das ist die Bilanz von Zusammenstößen zwischen Buddhisten und Muslimen in Burma. Gegen Abzocker und gegen die Abzockerinitiative, diesen Kurs beschließen die Delegierten der FDP. Dann Bischof und Finanzexperte, beides ist Justin Welby.
It's a case of not repairing, we have to replace to some degree what we had before.
Wir müssen das Finanzsystem nicht reparieren, sondern ersetzen, sagt er. Und? Komponist und Klassenkämpfer, beides war Hans-Werner Henze. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Die CVP Schweiz hat in Luzern mit viel Parteiprominenz ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Parteipräsident Christoph Darbele machte den Führungsanspruch der CVP unter den Mitteparteien geltend. Bundesrätin Doris Leuthard sagte, christliche Werte hätten immer noch eine starke Akzeptanz in der Gesellschaft. Bei den letzten Wahlen habe das Volk die Mitte gestärkt, so die CVP-Bundesrätin in Luzern. Dort, wo heute die heutige CVP im Jahr 1912 als konservative Volkspartei gegründet worden war. Die Delegierten der FDP haben klar Nein zur Abzockerinitiative gesagt. Ebenso deutlich stimmten sie dem indirekten Gegenentwurf des Parlaments zu. Die Delegierten der SVP haben das Tierseuchengesetz abgelehnt. Mit 250 zu 89 Stimmen sagten sie klar Nein zur Vorlage, die am 25. November vors Volk kommt. Im Parlament hatten noch fast alle SVP-Nationalrätinnen und Nationalräte für das Tierseuchengesetz gestimmt. Das Gesetz sieht vor, dass der Bund die Seuchensituation überwacht und Impfstoffe beschafft. Im Westen Burmas sind bei Unruhen mindestens 100 Menschen getötet worden. Wegen der Kämpfe zwischen Buddhisten und der muslimischen Minderheit seien in den letzten Tagen Tausende geflohen, berichteten Hilfsorganisationen. Sie zeigten Satellitenbilder auf, denen zu sehen ist, dass tausende Häuser abgebrannt sind. Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi will weiterhin in der Politik bleiben, allerdings nicht mehr für das Amt des Regierungschefs kandidieren. Das hat Berlusconi in einem Fernsehinterview bekräftigt. Weiter sagte er, nach dem Urteil gegen ihn fühle er sich verpflichtet, die Justiz zu reformieren. Gestern hatte ein Mailänder Gericht Berlusconi wegen Steuerbetrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Berlusconis Anwälte haben Berufung angekündigt. In Rom haben Zehntausende gegen das Sparprogramm der italienischen Regierung demonstriert. Die Kundgebung richtete sich vor allem gegen Premier Mario Monti und dessen Politik. Dazu aufgerufen hatten linksorientierte Parteien und kapitalismuskritische Bewegungen. Eine Delegation von EU-Parlamentariern hat eine Reise nach Iran abgesagt. Zuvor hatte die iranische Regierung den Abgeordneten einen Besuch bei zwei Menschenrechtsaktivisten verweigert, die gestern mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des EU-Parlaments ausgezeichnet worden waren. Der deutsche Komponist Hans-Werner Henze ist im Alter von 86 Jahren in Dresden gestorben. Henze schuf mehr als 40 Bühnenwerke und 10 Sinfonien. Er war einer der einflussreichsten zeitgenössischen Komponisten. Bei den Swiss Indoors in Basel ist die Tenniswoche bis anhin so verlaufen, wie sich das die Zuschauer und die Organisation gewünscht haben. Fritz Bischoff.
Der allseits gewünschte Traumfinal bei den Swiss Indoors in Basel steht. Roger Federer hat heute im Halbfinal gegen den Franzosen Paul Henri Mathieu wohl mit einigen Mühen 7:5 und 6:4 gewonnen und trifft morgen im Final auf Juan Martin Del Potro, der gegen Richard Gasquet 6:2 und 6:2 siegte. Tina Maze hat den Saisonprolog in den alpinen Skiwinter gewonnen. Die Slowenin verwies die Österreicherinnen Katrin Zettel und Stefanie Köhle beim Riesenslalom in Sölden auf die Plätze. Dominik Giesin belegte den ausgezeichneten 4. Rang, Wendy Holdener wurde 17. Bereits im ersten Lauf schied Lara gut aus. Automobil. Sebastian Vettel startet, wie bei der Premiere im Vorjahr, aus der Pole Position zum Grand Prix von Indien. Dies vor seinem Red Bull-Teamkollegen Mark Webber sowie den beiden McLaren von Lewis Hamilton und Jenson Button. Nur Fünfter wurde Fernando Alonso auf Ferrari. Sergio Perez im einen sauber überraschte mit Startplatz 8, Kamui Kobayashi wurde 17. Und Motorrad? Die Schweizer Fahrer präsentierten sich im Qualifying zum Motorrad Grand Prix von Australien stark. Tom Lüthi wurde 4., Randy Komenacher bei seinem Comeback 6.
Fritz Bischoff. Das Wetter. Im Norden zeitweise Schneefall mit Glättegefahr, morgen bis 3 Grad, dazu starke Biese. Im Süden morgen einige Schauer mit Schnee ab 600 Metern, maximal 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Justin Welby, der anglikanische Bischof, hat einen Fuß in der Kirche und einen in der Finanzwelt. Philipp Müller, der FDP-Chef, stellt eine schwierige Frage zum freisinnigen Kampf gegen die Abzockerinitiative.
Ist die FDP die Partei der Abzocker?
Dann Harlem Désir, der neue Chef der französischen Sozialisten, verliert immer mehr Farbe. Und Hans-Werner Henze, der deutsche Komponist, trat vielen auf die Füße und hatte viel Erfolg damit. Ein Nachruf. Zuerst aber Burma. Dort sind in den letzten Tagen mehr als 100 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Buddhisten und Muslimen ums Leben gekommen. Rund 2000 Häuser wurden niedergebrannt, tausende Muslime sind auf der Flucht. Ich habe unseren Asien-Mitarbeiter Peter Achten gefragt, worum geht es bei diesem Konflikt?
Vordergründig geht es um einen religiösen Konflikt, und zwar zwischen der buddhistischen Mehrheit und der muslimischen Minderheit im burmesischen Grenzstaat Rakhine zu Bangladesch. Aber es ist eben nicht nur religiös, sondern es ist auch sehr viel sozialer Zunder, Explosivstoff in dieser ganzen Angelegenheit.
Und wieso ist dieser Zunder gerade jetzt wieder explodiert?
Es ist im letzten Juni zum ersten Mal explodiert, und zwar weil eine buddhistische Frau von muslimischen Männern vergewaltigt worden ist. Jedenfalls ist das das, was man dann gehört hat. Was genau passiert ist, weiß man bis auf den heutigen Tag nicht. Und jetzt war es wieder ein soziales Thema, nämlich die Verteilung von Lebensmittelkarten, wo die muslimische Minderheit sich benachteiligt gefühlt hat. Und so ist der Konflikt eben jetzt wieder neu ausgebrochen.
Aber bevor es dieses Jahr zu diesen Konflikten gekommen ist, haben die Volksgruppen, die Muslime und die Buddhisten, einigermaßen friedlich miteinander zusammengelebt in dieser Region.
Sie haben einigermaßen friedlich zusammengelebt, aber man muss sagen, die Rohingyas, also diese Minderheit von 800.000 Muslims, die sind benachteiligt in Burma. Zum Beispiel haben sie keine Staatsbürgerschaft und somit auch keinerlei Rechte. Auf der anderen Seite werden sie eben auch nicht in Bangladesch, also im Nachbarstaat, im muslimischen Nachbarstaat anerkannt. Also die Rohingyas ist eine verfolgte Minderheit. Und die Burmesen, die sagen, die sind erst neuerdings eingewandert, was so nicht stimmt. Ich beispielsweise kenne muslimische Textilhändler in Sitwe, der Hauptstadt von Rakhine-Staat. Die sind seit 5 oder 6 Generationen dort ansässig. Man muss eben sehen, während der Kolonialzeit, also während Britisch-Indien war, was heute Indien, Bangladesch, Burma ist, ein einziges Land oder eine einzige Kolonie. Und so ist es eben zu diesem Problem mit den Rohingyas gekommen.
Jetzt sind Zehntausende Rohingyas auf der Flucht. Sie sind in Burma nicht willkommen, in Bangladesch auch nicht. Wo können die hin?
Sie gehen an die Grenze, dort gibt es Auffanglager, sie gehen aber auch zum Teil nach Bangladesch, aber von dort werden sie dann wieder zurückgeschickt. Also für die Rohingyas ist es ein ganz schrecklicher Zustand, sie sind nirgendwo willkommen. Und man muss sich vorstellen, Bangladesch ist ein muslimischer Staat und die muslimische Gemeinschaft setzt sich auch nicht für die Rohingyas ein. Also ein absoluter, desolater Zustand.
Und wie hat denn die burmesische Regierung auf diese neuen Konflikte reagiert?
Die burmesische Regierung unter Präsident Thein Sein, dem Reformpräsidenten, der hat dann das Ausnahmerecht über Rakhine-Staat verhängt im Juni und hat Truppen hingeschickt, noch mehr Truppen, um die Situation zu beruhigen. Aber offensichtlich ist das nicht ganz gelungen. Und für das reformfreudige Burma heute ist es ein Riesenproblem. Die Rohingyas, aber eben auch andere Minderheiten im burmesischen Staat.
Wie positioniert sich denn die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die große Figur der burmesischen Opposition, in der Frage der Minderheiten?
Nun, Aung San Suu Kyi ist ja jetzt im Parlament und spielt dort eine wichtige Rolle. Aber im Falle des Problems der Rohingya wagt selbst Aung San Suu Kyi nicht, die Friedensnobelpreisträgerin, getraut sich nicht, irgendetwas zu sagen, denn sie weiß, wenn sie zu weit sich für die Rechte der Rohingyas einsetzt, dann ist sie politisch tot im heutigen Burma. Und das kann sie sich natürlich nicht erlauben.
Einschätzungen von Asienmitarbeiter Peter Achten. Justin Welby war Finanzchef eines Ölmultis. Heute ist er Bischof von Durham im Nordosten Englands. Ein erstaunlicher Wechsel, doch noch erstaunlicher ist, dass sich Welby auch als Kirchenmann noch intensiv mit Finanzmärkten beschäftigt. Er ist Mitglied einer Untersuchungskommission zu den Libor-Zinsmanipulationen und Welby fordert eine grundlegend neue Finanzwelt. Klaus Ammann hat ihn in Zürich an einem Kongress zur Ethik auf den Finanzmärkten getroffen.
Diesem Bischof sieht man die Funktion nicht an. Kariertes Hemd, runde Brille, kurzes Haar. So bescheiden das Auftreten, so klar die Haltung. Der Finanzmarkt müsse grundlegend neu erfunden werden, ist Justin Welby überzeugt.
It's no use trying to go back to where we were before 2008. We need to find a new pattern of both overseeing the financial markets, but also the way in which finance works. It's a case of not repairing, we have to replace.
Ersetzen, nicht reparieren müsse die Gesellschaft die Mechanismen und Kontrollen des Finanzmarktes, sagt der 56-jährige Bischof. Das Grundproblem sei, so Welby, dass wir mit den Finanzmärkten ein Instrument geschaffen haben, das uns eigentlich dienen sollte, dem in Wahrheit aber wir dienen.
Particularly in the last 20 years, finance became the master of the economy rather than the servant of the economy. It's an essential servant of the economy. We need banks. We need good working banks.
Besonders in den letzten 20 Jahren hätten die Finanzmärkte immer mehr die Realwirtschaft dominiert, anstatt ihr zu dienen. Das heiße nicht, dass wir auf Banken verzichten sollten, sagt Welby, aber die Banken müssten der Realwirtschaft dienen.
But it needs to be something that serves the community, not that masters the community.
Wenn in den ärmeren Gegenden Englands die Bankomaten nur noch gegen eine Gebühr Geld ausspucken oder wenn ein Malermeister von den Banken um keinen Preis einen Kredit für sein Geschäft erhalte, dann erfülle der Finanzmarkt seine ursprüngliche Funktion nicht mehr. Und so habe die Krise kommen müssen.
It had to come. We couldn't go on in the way we were with just endless increases in socially useless financial trading.
Immer neue Finanzprodukte seien in den Handel gekommen, ohne jeden Nutzen für die Realwirtschaft. Bischof Welby weiß, wovon er spricht. Als oberster Kassenwart eines Ölkonzerns hat er selbst auf den Finanzmärkten agiert, 11 Jahre lang. 1987 sei er aus dem Geschäft ausgestiegen, nicht weil es ihm nicht mehr gefallen habe, sondern schlicht und einfach, weil Gott ihn berufen habe.
I got out of the business really to become a clergyman because it's always difficult to answer that without sounding as though you've got a hotline to God, but sort of an overwhelming sense of God calling me to do that.
Seine Zeit als Finanzchef möchte er aber nicht missen, sagt er. Er habe viel gelernt, vor allem aus seinen eigenen Fehlern.
An obvious mistake was that I fell into the trap of thinking that the market was infallible.
Ein offensichtlicher Fehler sei gewesen, dass er an die Unfehlbarkeit des Marktes geglaubt habe. Zudem habe er geglaubt, er sei wichtig, weil er mit viel Geld zu tun habe.
I started weighing my own value by my apparent status in life.
Er habe seinen eigenen Wert an Statussymbolen gemessen, gibt Welby zu. Bei den wahren Werten will Welby ansetzen, um den Finanzmarkt neu aufzubauen.
We do need to re-establish the idea that, for instance, the old saying in London, my word is my bond.
My word is my bond. Ein Wort ist ein Wort, müsse wieder Geltung haben. Vertrauen sei unabdingbar und Verantwortungsgefühl.
We can't have one sector of society that lives as though it has a right to corner every bit of wealth in the market.
In erster Linie die Führungspersönlichkeiten auf den Finanzmärkten müssten diese Werte wieder leben, so Welby.
That has to come, I think, partly through training, partly through pressure, and partly through just changing the leadership if they do not show the right attitude.
Training und Druck sollen zu diesem Wertewandel führen. Wo nötig, plädiert der Bischof für knallhartes Durchgreifen. Wer die neuen Regeln nicht respektiere, der müsse gehen. Gerade der Skandal um die manipulierten Libor-Zinssätze, an dessen Untersuchung er beteiligt ist, habe gezeigt, dass es auf den Finanzmärkten viele Unverbesserliche gebe, dass viele zu lange geglaubt hätten, Gesetze gelten für andere. Justin Welby ist für Zuckerbrot und Peitsche.
Carrot and stick, as we say in English. We need to have a simple regulatory system that says if you break the rules.
Es brauche einfache Regeln. Wer diese verletze, müsse bestraft werden, sagt der Politiker und Regulator Welby. Wer sich aber an die Regeln halte und sich als Finanzmarktakteur am Gemeinwohl orientiere, der solle belohnt werden. Belohnt nicht nur mit Geld, sondern auch mit Respekt, meint der Kirchenmann Welby.
You will be looked up to.
Justin Welby in einem Beitrag von Klaus Ammann. Um Mittel gegen Exzesse in der Finanzwelt ging es heute auch in Thun. Dort haben die FDP-Delegierten ein Nein zur Abzockerinitiative und ein Ja zum weniger strengen Gegenvorschlag des Parlaments beschlossen. Das war zu erwarten, bringt die FDP aber in eine schwierige Lage. Wie den Abstimmungskampf führen, ohne den Ruf als Partei der Abzocker zu zementieren? Aus Thun, Roland Wermelinger.
Da stand FDP-Präsident Philipp Müller also auf der Bühne und schmetterte den Freisinnigen zur Begrüßung eine Brandrede gegen das Abzockertum entgegen, wie sie an einer linken Parteiversammlung nicht flammender sein könnte.
Wie kommt es, dass absurd hohe Managerlöhne bezahlt werden an Leute, die nicht einmal mit ihrem eigenen Portemonnaie bezahlen müssen, wenn es schief geht?
Es steht viel auf dem Spiel für die FDP. Sie muss dem Volk einen Gegenvorschlag verkaufen, der aus ihrer Sicht die Wirtschaft nicht erstickt mit, aus ihrer Sicht, unnötigen Regulierungen. Der Luzerner Ständerat Schorsch Theiler weiß das.
Ja, das wird die Schwierigkeit sein, dass wir den Menschen rüberbringen können, dass eigentlich ein Gegenvorschlag, der dann automatisch in Kraft tritt, über den man aber an der Urne nicht abstimmt, dass das besser ist und wir werden daran arbeiten.
Und so bemühten sich die Freisinnigen heute spürbar, den Gegenvorschlag als etwas hervorzuheben, das im Fall schon auch Pfeffer gegen Abzocker drin habe.
Wir hätten uns vor Jahren nicht geträumt, dass wir eines Tages ein derartig starkes Regulativ einbauen in eine Szene, die es offenbar nicht anders verdient hat.
Thomas Minder versuchte, den FDP-Delegierten vergeblich beliebt zu machen, dass ein Ja zu seiner Initiative ein Befreiungsschlag und gut für ihr Image sein könne. Und dass der von der FDP propagierte Gegenvorschlag zu viele Hintertüren offen lasse, etwa bei der Frage der Abgangsentschädigungen, der goldenen Fallschirme.
Wenn Sie vier Hosensäcke haben, nützt es nichts, bei dem delikaten Thema nur einen zuzunähen. Sie müssen alle vier Säcke zunähen.
Trotzdem hat sich der Schaffhauser Ständerat irgendwie festgesetzt in den freisinnigen Köpfen. Der Genfer Delegierte René Schneckenburger, einer der wenigen, die für Minder stimmten, sagt es so.
Ich glaube, dass wir alle ein wenig Minder sind, Herr Minder. Wir haben alle ein wenig, ja, das geht nicht, so weiter geht es absolut nicht.
Auch die, die mit der überwältigenden Mehrheit gegen Minders Initiative stimmten, geben zu, ja, Minder hat wohl einen Nerv getroffen. Und ja, es werde schwierig vor dem Volk. Der St. Galler Ernst Glor und die Zürcherin Carmen Walker-Späh.
Der Minder hat gewaltig dazu beigetragen, dass das Ganze thematisiert wurde.
Das wird eine harte Nuss, weil der Titel natürlich sehr, sehr wohlklingend ist. Wer ist nicht gegen Abzockerei?
FDP-Präsident Müller verriet am Rand der Delegiertenversammlung, auf wen man im Abstimmungskampf gegen die Abzockerinitiative setzt.
Es müssen glaubwürdige Personen müssen diese Botschaft vertreten, das heißt Unternehmer, Unternehmerinnen, die nie und nimmer etwas mit Abzockerei zu tun gehabt haben, die arbeiten, die das Risiko selber tragen, und das wird wichtig sein in diesem Abstimmungskampf.
Weil die Abgeltungssteuer im November nun nicht an die Urne kommt, gewinnen die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen Parteien etwas Zeit und Geld. Schon in den nächsten Tagen will Economie Suisse mit einer ersten Kampagne den Zusammenhalt der kleinen Unternehmen mit den großen Börsenkotierten beschwören. Thomas Minder aber bereitet sich auf den nächsten, den großen Showdown vor. Die SVP hat ihre Parolenfassung extra auf Ende Januar verschoben, damit es dort zum Duell Minder gegen Christoph Blocher kommen kann. Die Volkspartei ist im Dilemma, die Abzockerinitiative ist bei der Basis sehr beliebt, doch man will auch den Wirtschaftsflügel nicht vergraulen.
Nach dem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im Mai herrschte im französischen Parti Socialiste Freude und Zuversicht. Doch inzwischen ringen die Sozialisten mit der schwierigen Frage, wie linke Politik mitten in der Wirtschaftskrise aussehen soll. Dieses Wochenende debattieren sie darüber an einem Parteitag in Toulouse. Dort küren sie auch Harlem Désir zu ihrem neuen Parteisekretär. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder mit einem Porträt des neuen Sozialistenchefs.
Die neue Nummer 1 des Parti Socialiste gilt als Vorkämpfer eines multikulturellen Frankreichs. Mit seiner hellbraunen Hautfarbe steht Harlem Désir seit vielen Jahren für die Diversité, für ein Frankreich, das keine Angst hat, seine kulturelle Identität zu verlieren. Sein Vater stammt von der Karibikinsel Martinique, seine Mutter aus dem Elsass. Die Eltern wählten den Vornamen Harlem für ihren Sprössling in Erinnerung an den Kampf der Schwarzen für Gleichberechtigung in den USA. Und Harlem enttäuschte sie nicht. Nach seinem Philosophiestudium gründete er 1984 SOS Racisme, eine Organisation, die gegen die Diskriminierung kämpft und weit über Frankreich hinaus Bekanntheit erlangte. Sie wurde in vielen Ländern kopiert. Harlem trat auch oft am Fernsehen auf und wurde zu einem Politstar der linken Szene. Viele bewunderten ihn, auch Delphine Batteau, heute Umweltministerin.
Harlem, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, il fait partie des gens qui étaient pour moi une référence, un exemple lorsqu'il était président d'SOS Racisme. Et oui, je crois qu'il a.
Ich kenne Harlem schon lange. Während meiner Jugend war er für mich als Präsident der Organisation SOS Racisme ein Vorbild, ein Orientierungspunkt. Inzwischen hat sich Désir gewandelt. Aus dem engagierten Aktivisten wurde ein farbloser Parteifunktionär, wie viele sagen. Französische Journalisten spotten gar gelegentlich, er sei der größte Phrasendrescher unter den Politikern. Sicher ist, Harlem Désir sieht das Amt nicht als Sprungbrett für die eigene Karriere. Er will in der Parteizentrale an der Rue de Solferino in Paris keine Gegenmacht zum Präsidenten aufbauen, sondern als loyaler Sachverwalter das Tagesgeschäft erledigen. Der neue Parteisekretär hat keine einfache Aufgabe. Die Wirtschaftskrise lässt praktisch keinen Raum für die Verwirklichung von linken Anliegen. Der linke Parteiflügel murrt und will Hollande Sparkurs nicht akzeptieren. Er ist fasziniert von Jean-Luc Mélenchon, dem Chef des Front de Gauche, zu dem auch die Kommunisten gehören. Harlem Désir bemüht sich, auch diesen Flügel einzubinden. Er äußert Verständnis für Jean-Luc Mélenchons Protestaktionen und räumt ein, Hollande Sparziel, ein Budgetdefizit im nächsten Jahr, das nicht höher ist als 3% des Bruttoinlandprodukts, dieses Sparziel sei nicht sakrosankt.
Les 3%, c'est un des moyens, si les conditions économiques le permettent, qu'il se fasse une année ou une autre année.
3% ist eines der Mittel, wenn das Wirtschaftswachstum es erlaubt. Ob man diese 3% ein Jahr früher oder später erreicht, ist nicht die entscheidende Frage. Das eigentliche Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen und Wachstum zu generieren.
Le but, l'objectif, c'est l'emploi et c'est la croissance.
Damit exponiert er sich stark. Denn wenn Frankreich sich im Alleingang vom Budgetziel verabschieden würde, dann könnte dies eine neue Eurokrise auslösen. Doch es ist die Musik, welche die Linken lieben. Harlem Désir weist den linken, europakritischen Flügel und Jean-Luc Mélenchon aber auch in Schranken und warnt vor einem populistischen Anti-Europa-Kurs.
Ce que je veux dire à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il ne faut pas faire de l'Europe le bouc émissaire. Que l'Europe doit être une partie de la réponse à la crise. Je crois même qu'il n'y a de solution qu'européenne face à cette crise.
Man darf Europa nicht zum Sündenbock machen. Ich glaube, es gibt nur eine europäische Lösung für die Krise. Harlem Désir hat vielleicht nicht mehr die Ausstrahlung von früher, aber seine Stärke ist, dass er integrierend wirkt. Das anerkennen alle. Auch Innenminister Emmanuel Valls, der zum rechten Parteiflügel gehört. Er meint, Harlem Désir sei der beste Mann, um die Partei zusammenzuhalten.
Il y a une grande capacité de rassemblement et c'est un élément tout à fait essentiel. Je pense effectivement qu'Harlem Désir est le mieux placé pour ce rassemblement.
Der Bericht aus Frankreich von Rudi Mäder. Hans-Werner Henze war zusammen mit Karl-Heinz Stockhausen der wichtigste deutsche Komponist der Nachkriegszeit. Mit seinem umfangreichen Werk feierte er international Erfolge, obwohl er sich politisch und musikalisch immer wieder weit aus dem Fenster lehnte. Heute ist Henze im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Musikredaktor Roland Wächter.
Groß ist das Werk von Hans-Werner Henze. Opern, Sinfonien, Ballette, Konzerte, Kammermusik aller Art. Und groß war auch die Anerkennung, die er dafür bekam. Dennoch war Henze immer auch etwas eine tragische Figur. Es begann schon in seiner Jugend. Henze wurde 1926 in Gütersloh geboren. Seine Jugendjahre fielen also unmittelbar in die Zeit der Nazi-Herrschaft. Der Jüngling hatte sogleich zweierlei zu verstecken. Erstens, dass er sich für die sogenannte entartete Musik und Literatur interessierte und zweitens, dass er homosexuell war. Der Hass auf den Faschismus begleitete denn Henzes Denken und Fühlen auch sein ganzes Leben lang. Henzes Situation änderte sich nach dem Krieg. Er konnte sich nun neue Musik und Kunst gründlich aneignen. Die Gesellschaft wurde liberaler und schnell fand der junge Komponist mit seinen ersten Werken Anklang in der Musikszene. Seine neue Musik war plötzlich in und mit ihr auch der Komponist. Eine erste Sinfonie entstand 1947, dann Ballettmusiken, eine erste Oper, Musik in einer modernen, oft auch zwölftönigen Musiksprache, aber immer mit einem deutlichen Bezug zur Tradition, auch eben zu den traditionellen Formen und Gattungen. Das allerdings ärgerte die eigentliche Avantgarde-Szene um Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen und Luigi Nono, die sogenannte Darmstädter Schule, und es ärgerte sie enorm. Für sie machte Henze es sich allzu leicht, und so kam es zum Eklat. Der Schweizer Komponist Rolf Urs Rinker, der bei Henze studierte und mit ihm befreundet war, erinnert sich.
Er ist ja auch von der Darmstädter Schule in den 50er Jahren verdammt worden. Ich erinnere mich noch an die Uraufführung 1957 in Donaueschingen, Nachtstücke und Arien, wo sein früherer Freund Luigi Nono während des Stückes wutschnaubend zur Türe rannte und die Türe ins Schloss fallen ließ. Also eine sehr unkollegiale Art, seine Meinung auszudrücken.
Was übrigens auch zur Folge hatte, dass Henze 1953 nach Italien übersiedelte und fortan dort lebte. Nach dem Ärger mit den Avantgardisten gab es bald auch Ärger mit der deutschen Gesellschaft. Henze sprach sich nämlich deutlich für die Revolution auf Kuba aus. Seine sechste Sinfonie ließ er dort uraufführen. Und 1968 war er für den Protest der deutschen Studenten um Rudi Dutschke. Dem angeschossenen Studentenführer gewährte er sogar Zuflucht auf seinem italienischen Landsitz. Damit setzte sich Henze schließlich zwischen alle Stühle. Als Kommunist wurde er von der einen Seite beschimpft, als Salonkommunist von der anderen belächelt. Tatsächlich lebte Henze dank seines Erfolgs luxuriös und extravagant auf seinem italienischen Anwesen. Tatsächlich machte er es aber auch seinem Publikum nicht leicht. In 10 Sinfonien, mehreren Opern, in Liederzyklen und Oratorien zeigte Henze immer wieder die dunklen und beunruhigenden Seiten der zeitgenössischen Welt.
Ein Nachruf auf Hans-Werner Henze von Roland Wächter. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.